5. Mose 16, Abvers 9, hört das Wort Gottes. 7 Wochen sollst du dir abzählen, wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen. Sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, dein Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, dein Gott, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waisen und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist, und du sollst diese Satzung bewahren und tun. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waisen und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, dein Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinen Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, ewiger Vater, wir bekennen, dass wir oft denken, dein Wort ist schwer, doch wir bekennen auch, dass es oft schwer für uns ist, weil uns dein Geist fehlt. Und so bitten wir, dass du uns mehr von deinem Geist gibst, damit wir heute Abend diese Wahrheiten verstehen und verinnerlichen und entsprechend leben. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Wie wir zum Ende des Abschnitts gelesen haben, sind die 3 Feste, die 3 wichtigsten Feste im Kalender Israels gewesen, das Passafest, das Fest der Wochen und das Laubhüttenfest. Das waren die Feste, die Israel feiern musste. Es gab keine Ausrede, es gab keine Ausnahme, es gab nichts, was sie davon abhalten sollte. Die Frage, die sich doch stellt, ist, warum? Wir haben letzte Woche das Passafest betrachtet und gesehen, dass das Passafest vor allem an den Auszug aus Ägypten, an die Erlösung erinnert. Aber warum das Fest der Wochen und warum das Fest der Laubhütten? Nun, wie ihr vielleicht festgestellt habt, waren beide Feste Erntedankfeste. Das klingt für uns wir, weil wir in Europa im Prinzip nur einmal im Jahr wirklich ernten. Unsere Ernte ist im Herbst und es ist eine ganze Erntesaison meistens, also wo ein Getreide nach dem anderen geerntet wird. In Israel wurde bis zu 3-mal im Jahr geerntet. Und genau um diese Erntefeste haben sich auch die 3 Jahresfeste sortiert. Und was wir sehen in diesem Abschnitt ist, dass diese Feste von mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Elementen gekennzeichnet sein sollten. Und zwar die ersten 2 sollten aus dem Fakt oder Ernte herauskommen und der 3. war dann der Punkt, den Gott vorgeschrieben hat. Das erste, was wir sehen, ist, dass Erntedankfeste oder die beiden Feste Dankfeste sein sollten. Sie sollten gefüllt sein mit Dank, denn wann sollte Israel diese Feste feiern? Sie sollten diese Feste feiern, wenn sie die Ernte eingebracht haben. Wir sehen, dass in Vers 10 zum Beispiel, dann sollst du dem Herrn, dein Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben. Gott schreibt dieses Opfer noch nicht mal vor. Er sagt, du sollst ein freiwilliges Opfer geben von dem, was du geerntet hast. Als Danksagung. Wir sehen in den Paralleltexten, dass es hier wirklich darum geht, dass Israel Dank gesagt hat. Gott hat hier nicht gesagt, und du sollst 10% geben oder du sollst nur das Beste geben, sondern Gott hat dir gesagt, du sollst von dem, was du geerntet hast, das geben, was du geben willst. Gott zur Ehre, um ihm zu danken. Und auch wenn wir nicht mehr säen und wenn wir nicht mehr ernten, denke ich, gilt das gleiche Prinzip für uns. Wir sollten Gott dankbar sein für all das Gute, was er uns gegeben hat. Wir feiern nicht mehr 3-mal im Jahr große Gottesdienste, sondern wir feiern wöchentlich Gottesdienste. Und ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass wir jedes Mal, wenn wir zum Gebet kommen, mit Dank anfangen, weil das sollte unser Prinzip sein. Wir sollten Gott danken für alles Gute, was er uns getan hat. Paulus fasst diese Tatsache im Philipperbrief auf. Ich denke, er fasst sie dort sehr gut auf. Philipper 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Paulus sagt ja nicht, wir dürfen keine Sorgen haben und wir dürfen die Sorgen nicht vor Gott bringen, aber er sagt, wir sollen immer mit Danksagung vor Gott kommen. Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns wahrscheinlich besser als einem großen Teil der Weltbevölkerung hier in Deutschland. Und doch sind wir oft undankbar für das, was Gott uns geschenkt hat. Wir sollen aber dankbar sein dafür, was Gott uns geschenkt hat. Und ich denke, wir sollten auch dankbar sein für die Erlösung. Denn in Vers 12 sagt uns Mose, und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist und du sollst diese Satzungen bewahren und tun. Okay, Mose benutzt hier erstmal als Argument, damit wir gehorsam sind. Er sagt, gedenke daran, was Gott euch Gutes getan hat und deswegen seid gehorsam. Gedenkt daran, dass Gott euch erlöst hat und deswegen befolgt seine Gebote. Ich denke gerade mindestens zum Passafest, aber ich denke auch zum Laubhüttenfest und auch zum Fest der Wochen sollte Israel auch dankbar sein für die Erlösung. Für die Bewahrung, dafür, dass Gott sie aus Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei befreit hat. Wir sehen es in diesem Abschnitt nicht so detailliert, aber wenn wir in 3. Mose oder 2. Mose schauen, das Laubhüttenfest hatte die Idee von die Wüstenwanderung wieder zu erleben. Die Idee des Laubhüttenfests war, dass Israel, zumindest die Männer, nach Jerusalem gekommen sind und Hütten aus Palmblättern gebaut haben, die an die Zelte erinnern sollten, in denen Israel während der Wüstenwanderung gelebt hat. Und indem sie dort für 7 Tage in diesen Zelten gelebt haben, sollten sie sich daran erinnern, wie Gott sie bewahrt hat und durchgetragen hat. Und wie gut Gott zu ihnen war in der Wüstenwanderung, als er sie durch die Wüste geführt hat, in der Erlösung. Ich denke, auch dieses Prinzip sollte sich auf uns wieder treffen. Wenn wir sonntags zusammenkommen, dann bauen wir uns keine Zelte mehr. Das ist ja auch ziemlich aufwendig, wenn wir uns jeden Sonntag unsere Zelte aufschlagen müssten. Aber wir kommen zusammen am Sonntag, dem Tag, an dem der Herr auferstanden ist. Was uns jeden Sonntag eine Erinnerung sein sollte, was Christus für uns Gutes getan hat. Wenn wir sonntags zusammenkommen, um zu feiern, dann sollten wir uns an die Erlösung erinnern. Dann sollten wir uns daran erinnern, was Gott Gutes für uns getan hat in Christus. Ich weiß, dass das Sabbatgebot wahrscheinlich eines der meist diskutiertesten Gebote ist und man immer wieder fragt, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, muss ich es wirklich halten, muss ich es nicht halten? Aber ich glaube, wenn wir verstehen, worum es am Sonntag geht, dann wollen wir gar nicht anders. Weil am Sonntag geht es darum, dass uns Gott einen Tag aus 7 geschenkt hat, wo wir uns nicht Gedanken darüber machen müssen, welche Hausarbeiten muss ich schreiben, was muss ich im Büro erledigen, mit welchen Schülern habe ich umzugehen, was muss ich hier tun, was muss ich da tun. Wir haben einen Tag, wo wir all das zur Seite legen können und auf Gott schauen können, auf sein Wort hören können, uns daran erinnern können, was Gott für uns getan hat. Und das sollte uns mit Dank erfüllen. Nicht nur, dass Gott uns einen Tag gegeben hat, an dem wir ausruhen dürfen, geistlich ruhen dürfen, sondern auch einen Tag, an dem uns Gott immer wieder das Evangelium zuspricht. Allein dadurch, dass es dieser eine Tag ist, an dem wir uns daran erinnern, dass Gott uns erlöst hat. Das Erste, was wir sehen, die Feste sollten mit Dank gefeiert werden. Mit Dank für alles Gute, was Gott uns schenkt und als mit Dank für die Erlösung. Das Zweite, was wir sehen, ist Freude. Es ist interessant, dass Mose das zweimal extra erwähnt in Vers 11, und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn dein Gott. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Israel wird aufgefordert, sich zu freuen. Das gesamte Volk wird aufgefordert, sich zu freuen. Jeder einzelne im Volk sollte sich freuen. Sogar die, die gar nicht zum Volk dazugehört haben, sollten sich an diesen Festen freuen. Das ist interessant, weil wir hier zwei Orte finden. Wir finden zum einen in deinen Toren und wir finden an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Ich denke, es ist gut, dass wir uns das bewusst machen. Israel wird aufgefordert, an diesen drei Festen nach Jerusalem zu ziehen. Aber nicht ganz Israel, sondern nur die Männer. Am Ende des Abschnitts haben wir gesehen, dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, dein Gott, erscheinen. Also die Männer sollten nach Jerusalem reisen, die Frauen nicht. Und wir denken, die Frauen wurden vom Gottesdienst ausgeschlossen, die Frauen wurden von den Festen ausgeschlossen. Aber ich denke, es war auch eine Schutzmaßnahme. Die Wege waren nicht leicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch am Psalm 121 erinnert. Ich blicke auf zu den Bergen, wovon kommt mir Hilfe? Die Hilfe kommt vom Herrn. Dieses Ich blicke auf zu den Bergen wurde wahrscheinlich gesungen, weil als Israel nach Jerusalem gereist ist, man befürchtet hat, dass von den Bergen Weglagerer und Räuber runterkommen. Und man hat auf die Berge hochgeschaut, um sich schützen zu können. Man hat diese Psalmen gesungen mit tiefster Überzeugung, dass die einzige Hilfe in dieser Situation der Herr selbst ist. Die Wege waren beschwerlich, manche Tage lang durch Wüstenlandschaften vielleicht sogar. Zeitweise durch Samarien, was fast schon Feindesgebiet war. Und Gott sagt, nur die Männer müssen diesen Weg auf sich nehmen. Das heißt nicht, dass die Frauen ausgeschlossen waren. Die Frauen durften mitkommen, die Kinder, die Mädchen durften mitkommen, wenn es für sie möglich war. Aber die Frauen waren nicht davon ausgeschlossen und die Kinder und Jungen und Mädchen waren nicht ausgeschlossen, sich vom Freuen. Sie sollten sich trotzdem freuen in ihren Toren. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, aber in Kulturen, wo man noch sehr stark von der Landwirtschaft abhängig ist, wenn die Ernte eingebracht ist, sind es Riesenfeste oft. Das sind die Feste, wo die Leute sich freuen. Wo sie das ganze Dorf zusammenkommen und die Ernte genießen und dann werden die Tiere geschlachtet und dann hat man Riesenfeste, um das zu zelebrieren, um sich darüber zu freuen. Und genau das ist die Idee, die Gott hier vom Volk fordert. Freut euch darüber, was ich euch gegeben habe. Freut euch darüber, dass ich euch so reich gesegnet habe. Vers 15 heißt es, 7 Tage lang sollst du dem Herrn dein Gott das Fest feiern. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Wenn ihr am Ende des Monats auf eure Kontoauszüge schaut und seht, dass euer Arbeitgeber euch Geld überwiesen hat, wer von euch freut sich nicht über das Geld? Für manche von uns ist es vielleicht gerade so viel, dass wir den nächsten Monat überstehen und deshalb freuen wir uns. Für manche von uns ist es vielleicht sogar, dass wir ein paar Rücklagen machen können und freuen uns deswegen. Aber wer von uns, der auf seinen Kontoauszug schaut, freut sich darüber, dass Gott die Arbeit unserer Hände gesegnet hat und wir deswegen Geld auf dem Konto haben? Genau darüber sollten wir uns eigentlich freuen, dass Gott uns segnet. Und darüber dürfen wir uns jeden Sonntag freuen. Jeden Sonntag dürfen wir voller Freude kommen, dass Gott uns segnet, dass wir überhaupt dazu in der Lage sind, was zu tun. Jeder auf seinem Fachgebiet. Jeder hat eine Fähigkeit. Und manchmal ist die Arbeit mühsam und anstrengend. Und wir wissen nicht, was morgen kommt. Und wir wissen nicht, wie hart sie wird. Aber es ist ein Segen Gottes, dass wir sie tun können. Und manchmal denken wir uns, ich mache mehr, als wofür ich bezahlt werde. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, und doch ist es der Segen Gottes. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dafür sollten wir uns freuen. Wir sollen uns freuen vor dem Herrn. Wir sollten uns vor allem freuen, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Nicht nur für das, was Gott uns gegeben hat, sondern auch wieder für unsere Erlösung. Darüber sollen wir uns freuen. Und ich hoffe, euch kommt das bekannt vor, auf jeden Fall die, die schon länger dabei sind. Denn in 5. Mose 12, als es um den Gottesdienst an sich geht, war eines der großen Themen immer wieder Freude. Freude, Freude, Freude. Und zwar, freut euch über das, was ihr habt. Freut euch über das, was Gott euch gegeben hat. Freut euch darüber, dass Gott euch erlöst hat und erkauft hat. Und interessant finde ich, dass Gott hier sagt, dass du dich freuen sollst, dein Sohn, deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und natürlich, das Volk Gottes sollte sich freuen. Aber Gott geht weiter und sagt, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind. Die Leute, die eigentlich keinen Grund hatten, sich zu freuen. Der Fremdling, der mit dem Volk Gottes nichts zu tun hat, von dem Paulus später sagt, ihr, die ihr Fremdlinge wart, ihr wart ausgeschlossen von den Segnungen Gottes. Die sollten sich an den Festtagen freuen können. Und die Witwen und Waisen, die wahrscheinlich das ganze Jahr über am Hungertuch genagt haben, weil sie niemanden hatten, der sich um sie gekümmert hat. Damals gab es das Sozialsystem wie heute nicht. Wenn du als Frau verwitwet bist und deine Kinder nicht in der Nähe waren, hattest du keine Chance zu überleben. Wenn deine Eltern gestorben sind und du als Waise geendet bist und wenn du dazu ein Mädchen warst, dann hattest du wenig Chancen, irgendwie zu überleben, weil was sollte mit dir gemacht werden? Und dennoch sollten die Leute sich freuen. Die Feste sollten so ein Grund zur Freude sein, dass jeder fast schon mitgerissen wird. Dass jeder, der in der Mitte dieses Volkes war, sich gefreut hat über das, was Gott in diesem Volk getan hat. Später im 5. Mose werden wir lesen, dass Völker über Israel sagen werden, was für einen großartigen, gnädigen Gott habt ihr, dass er sich so offenbart hat. Und diese Faszination und Freude und Wunder sollte auf die Fremden und Witwen und Waisen übergreifen. Und wir haben gesehen, als es um den Zehnten ging, dass alle 7 Jahre der Zehnte nicht nach Jerusalem gebracht werden sollte, sondern im eigenen Ort behalten werden sollte, damit die Witwen und Waisen was zu essen haben. Und ich denke, wir finden eine Art von Idee auch hier, dass die Witwen und Waisen gerade zum Erntedank oder zu den Erntefesten auch was zu essen und zu trinken bekommen sollten und sich deswegen mitfreuen sollten. Aber die eigentliche Frage, die ich mir gestellt habe, ist, sind unsere Gottesdienste so mit Freude erfüllt, dass wenn Fremde in den Gottesdienst kommen, Leute, die das Evangelium noch nie gehört haben, Leute, die vielleicht eingeladen worden sind, dass die sich mitfreuen, weil wir uns freuen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass diese Feste, die Israel gefeiert hat, nur ein Schatten sind von dem, was kommen sollte. Nur ein Bild von dem, was die Erfüllung in Christus finden sollte. Dann sollte unsere Freude so viel größer sein. Unsere Freude sollte tausendmal, millionenfach größer sein, weil Gott uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Weil Gott uns alles geschenkt und gegeben hat, was wir benötigen. Und darüber hinaus. Viel, viel mehr darüber hinaus. Die Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten war eine irdische Erlösung. Die meisten, die aus Ägypten direkt ausgezogen sind, sind in der Wüste noch gestorben. Generation über Generation, die in Israel gelebt haben, die in Kanaan gelebt haben, sind gestorben, sind bestraft worden, sind gerichtet worden, obwohl Gott sie aus Ägypten erlöst hat. Aber die Erlösung, die wir erfahren haben, die wir erhalten haben durch Christus, ist eine ewige Erlösung. Ja, die meisten von uns werden eines Tages sterben. Aber niemand von uns, soweit ich das einschätzen kann, wird den zweiten Tod sterben, sondern wird ewig mit Christus leben, wird in seine Herrlichkeit eingehen, wird mit ihm für ewig sein. Das sollte uns mit Freude erfüllen. Das sollte uns dazu führen, dass wir uns freuen und dass wir vor Gott kommen mit Freuden und Dank, Sonntag für Sonntag. Wir sehen also, wie Israel aufgefordert wir dankbar zu sein und mit Freude zu feiern. Und genauso sollten wir voller Dank und Freude jeden Sonntag feiern. Und wir dann sehen, dass das Israel aufgefordert wird, zu opfern. Und das ist für uns vielleicht am fremdesten. Gott sagt in Vers 16, aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und hier geht es noch nicht mal um die Opfervorschriften und um Sühnopfer und Dankopfer und sowas. Hier geht es einfach darum, dass Israel das Gott geben sollte, was sie geben konnten und wollten. Aus dem Überfluss, den Gott ihnen gegeben hat. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit Kirchengeschichte beschäftigt und mit Liturgien beschäftigt, aber in der anglikanischen Liturgie, in der traditionellen, reformierten anglikanischen Liturgie, gibt es, nachdem die Kollekte eingesammelt worden ist, einen Satz, der heißt, Herr, du hast uns gegeben und dann antwortet die gesamte Gemeinde und aus unserem Reichtum geben wir zurück. Das ist das Prinzip hier. Israel wurde von Gott beschenkt und beschenkt und beschenkt und sollte aus dem Reichtum das zurückgeben an Gott, was sie zurückgeben wollten und konnten. Und wirklich nur, was sie wollten und konnten, nicht mehr, nicht darüber hinaus. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt, wenn es um Spenden geht und um die Diskussion, sollen wir den Zehnten geben oder sollen wir den Zehnten nicht geben, gibt es manche Leute, die sagen, ja, ich überlege mir am Anfang, oder ich lebe meinen Monat so sparsam wie möglich und dann gebe ich den ganzen Rest in die Gemeinde. Abgesehen davon, dass es unweise ist, wird es in der Bibel nie gefordert. Und von uns wird gefordert, dass wir gerne mit freiem Herzen das geben, was wir geben können und geben wollen. Und wenn ich weiß, dass in 2-3 Wochen eventuell oder im nächsten halben Jahr meine Waschmaschine kaputt geht, weil die schon komische Geräusche macht und der Techniker gesagt hat, die macht nicht mehr lange, dann heißt es nicht, dass wir dafür kein Geld zurücklegen dürfen. Aber wenn wir anfangen, jeden einzelnen Cent 10-mal umzudrehen und zu schauen, will ich den in die Gemeinde geben oder nicht, dann wenn anfängt Geiz uns einzunehmen, dann ist was falsch. Wir sollen freimütig aus Liebe geben zu Gott. Aber ich glaube, worum es hier eigentlich viel mehr geht als um Geld, ich möchte mich auf Geld rumreiten. Wir haben den Zehnten schon behandelt. Es geht hier um Opfer. Israel sollte opfern. Und wir sehen im Neuen Testament, dass wir nicht mehr opfern, sondern wir werden nicht mehr aufgefordert, Brot und Mehl und Öl zum Tempel zu bringen. Wir werden nicht mehr aufgefordert, Lämmer und Böcke zum Tempel zu bringen. Wir werden auch nicht mehr aufgefordert, Schafe und Rinder zu bringen, sondern wir werden aufgefordert, uns Gott zu bringen. Wenn wir zusammenkommen, dann sollen wir uns überlegen, was kann ich meinen Brüdern und Schwestern tun? Wie kann ich meinen Brüdern und Schwestern helfen? Und das muss nichts Aufwendiges sein. Das heißt nicht, dass ich mich samstags hinsetze und überlege, okay, was kann ich morgen für die Gemeinde backen? Oder wem müsste ich morgen Blumen mitbringen? Es geht ganz einfach, zusammenkommen, Freude haben und mit dem anderen reden. Sich austauschen und ihm vielleicht helfen, ermutigen. Mal nachfragen, wie geht's dir, wie war deine Woche, wofür kann ich beten die Woche über? Einander dienen innerhalb der Gemeinde ist nicht schwer. Das ist manchmal hart, das ist manchmal mühsam, denn unser eigenes privates Gebetsleben auf die Reihe zu kriegen, ist manchmal schon harte Arbeit und mühsam und erfordert Organisation. Und wenn wir dann noch für unsere Geschwister wirklich beten wollen, müssen wir es noch besser organisieren. Aber es ist Freude und es ist lohnenswert. Und das sollte unser Ansatz sein. Wenn wir diese Texte lesen, sollten wir uns nicht fragen, was ist unser Opfer, was wir aufgeben müssen, sondern was ist das, was wir Gott dankbar zurückgeben können, was er alles Gutes für uns getan hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn ich mit euch rede nach dem Gottesdienst, frage ich euch ganz oft, wie war die Woche, wie war eure Arbeit, was habt ihr gemacht, was steht in der nächsten Woche an. Und das frage ich nicht einfach nur so, um Smalltalk zu führen, weil wenn ich ehrlich bin, ich mag Smalltalk überhaupt nicht. Ich frage die Dinge, weil ihr mir wichtig seid, weil ich wissen will, was in eurem Leben vor sich geht. Weil ich wissen will, wie ich für euch beten kann, weil ich wissen will, was sind eure Herausforderungen. Ich denke, das können wir alle untereinander machen. Wir müssen uns ja nicht jeder jedem immer komplett öffnen. Aber wir können mit jedem in einem gewissen Grad liebevoll umgehen, uns ermutigen und gegenseitig trösten vielleicht auch manchmal. Manchmal sind Perspektiven von außen viel hilfreicher als von innen. Ich hoffe, ich bei mir jetzt niemanden, wenn ich das Beispiel bringe, aber Altenschwangerschaft ist im Moment ein bisschen problematisch und schwierig. Und vor 2 oder 3 Wochen war Wayne bei uns, weil ich mit ihm Bibelstudium gemacht habe und wir hatten dann gegessen. Und Wayne hat einen ziemlich guten Punkt gebracht, hat gesagt, oft denken wir, dass wenn was schief geht in unserem Leben, dass wir schuld sind. Und das ist der Druck unserer Gesellschaft. Aber manche Dinge passieren einfach, ohne dass wir Einfluss darauf haben. Und es war komplett unabhängig von vielen, aber das hat einen ungemein geholfen. Druck von sich selbst zu nehmen. Das sind die einfachen Dinge im Leben, die uns helfen. Gespräche, die wir miteinander führen. Wenn wir uns für unsere Geschwister hingeben. Wenn wir uns Zeit nehmen für unsere Geschwister. Vor allem in der hektischen Zeit, in der wir leben. Lasst uns beten.